Wir hören jetzt auf die Lesung aus dem Alten Testament. Das ist zugleich der Predigttext für heute. Also schon mal gut zuhören und abspeichern. Darum geht es dann nachher auch weiter aus Hiob 14.
Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen auf über einem solchen, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann. So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Halleluja! Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Halleluja!
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Hallo, na? Wie geht's? Alles klar?
Ja, ich kann nicht klagen, muss ja.
Naja, dann weiterhin alles Gute.
Ja, danke, selber auch. Tschüss.
Eine Smalltalk-Situation, Begrüßung auf der Straße, im Discounter, wo auch immer. Was ist eigentlich die Antwort, wenn es heißt, nee, nichts ist klar, mir geht's hundsmiserabel. Ich habe gerade den größten Teil meines Besitzes verloren, meine Kinder sind verunglückt, meine Gesundheit ist hinüber, ich bin schwerkrank. Unerträgliche Schmerzen. Ich weiß einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Was soll man da entgegnen? Da kann man eigentlich nur die Luft anhalten. Auf jeden Fall mal eben darüber reden an der Aldi-Kasse ist etwas schwierig. Mit solchen Schicksalsschlägen muss ich Hiob herumklagen. Das ist der Hintergrund für den Text, den wir gehört haben. Und ich habe in meinem persönlichen Umfeld gerade eine ganze Reihe von Menschen, wo das so ist, wo eigentlich eine schlechte Nachricht nach der anderen kommt, ein Schlag nach dem anderen, wo keine Ruhe einkehrt, wo diejenigen sagen, ich kann einfach nicht mehr. Na, wie geht's? Alles klar? Nee, nichts ist klar. Ich kann nicht genug klagen. So geht es Hiob und wir haben 42 Kapitel, in Worten 42. 42 Kapitel, wo uns sein Leid und seine Situation wirklich im wahrsten Sinne des Wortes elendlang ausgebreitet wird. In endlosen Beschreibungen und Reden hin und her. Er hat das Gefühl, Gott legt ihm eine Last auf. Es geht über seine Kräfte, aber noch viel schlimmer für ihn ist, dass er nicht versteht, warum. Am Anfang, seine Freunde kommen zu Besuch und setzen sich zu ihm, schweigen sie ja noch. Aber dann fangen sie an zu reden und das wird für ihn schier unerträglich, weil sie sagen, ey, wenn es einem so dreckig geht wie dir, dann muss es ja doch Dreck am Stecken haben. Da muss doch was hinterstecken. Und das war tatsächlich die orientalische Vorstellung damals. Wenn man Gottes Gebote hält, wenn man gut und richtig lebt, dann geht es einem auch gut. Und wenn es einem schlecht geht, ja, dann muss man auch irgendwie schlecht gelebt, irgendwas falsch gemacht haben. Dann ist es die Quittung. So einfach ist das. Nein. So einfach ist das eben nicht. Und das wurde je länger, je mehr auch klar. Man fing sich damit auseinanderzusetzen an und hat einfach zum Beispiel im Buch Hiob deutlich auch gemacht, das geht doch so nicht auf. Bist du gut, geht's dir gut? Bist du schlecht, geht's dir schlecht? Das stimmt doch so nicht. Allerdings begegnet mir diese Sicht der Dinge heute immer noch, ganz häufig sogar, dass Leute mir sagen, womit habe ich denn das verdient, was ich da gerade durchmache? Warum wäre ich denn so bestraft? Wie gesagt, genau mit dieser Frage beschäftigt sich das Buch Hiob. Es gibt eine Rahmengeschichte, die ist als Erzählung, ja, eine weisheitliche ein weisheitliches Lehrstück, müsste man sagen, ein Theaterstück. Keine Schilderung historischer Daten, sondern ja, da ist der himmlische Thronsaal, Gott und sein Gefolge kommen zusammen und sie sprechen durch, was so läuft, und Gott spricht Hiob an, also nicht ihn direkt, sondern über Hiob, und sagt: Mensch, habt ihr Hiob gesehen? Was für ein Toller. Ich bin so stolz auf ihn. Der ist so fromm, so gerecht. Der lebt so gut. Der Ankläger, der Satan, sagt: Ja, Kunststück. Also, wenn es mir so gut ginge, wie dem, der hat doch alles. Na klar, ist der gut und gerecht und fromm und ja, dankbar und alles. Wenn du ihm das, was er hat und was ihm sein Leben so angenehm und glücklich macht, wegnehmen würdest, was meinst du, wie schnell der ganz anders dir ja ins Gesicht absagen würde, Gott? Und Gott lässt sich ja darauf ein, scheinbar. Und Hiob wird alles genommen, außer sein Leben, sein Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. Aber selbst so diese Rahmengeschichte, selbst als seine Frau, eigentlich die letzte, die ihm geblieben ist, sagt: Mann, Hiob, jetzt sag doch endlich Gott ab und dann stirb, nimm dir das Leben, das ist doch noch nicht mehr mit anzusehen, dein Elend. Da sagt er: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und am Schluss, Kapitel 42, da bekommt Hiob praktisch, er wird belohnt, er bekommt alles doppelt zurück und ihm geht's besser als je zuvor. Später hat man in Versform, man merkt richtig, dass das eine ganz andere Form auch ist, von gedichtmäßig hat man Redegänge eingefügt. Und es geht hin und her. So einfach ist es nicht, wird deutlich. Selbst gestandene Männer und Frauen, selbst Menschen, die Gott erlebt haben, die auch ganz treu Gott gedient und mit ihm wirklich viel erfahren haben, erleiden nicht nur großes Unglück und große Not, sondern oft genug geht es auch über ihre Kräfte und sie sind am Verzweifeln, sie verstehen Gott und die Welt nicht mehr. So geht's Hiob, dem Frommen, dem Gerechten. Das wird in den Gesprächen mit den Freunden sehr deutlich. Und die Freunde sagen, wie gesagt: Ja, du musst eingestehen, dass du was falsch gemacht hast. Du musst deine Schuld bekennen, dann wird Gott dir vergeben und dann wird es auch wieder besser werden. Das Problem ist nur, Hiob weiß gar nicht, was er da bekennen soll. Und aus der Rahmengeschichte, die übrigens in den Gesprächen gar keine Rolle spielt, wissen wir als Zuschauer, dass tatsächlich die Schuld auch überhaupt nicht das Problem von Hiob ist. Und er fühlt sich nicht nur von den Freunden, sondern er fühlt sich auch von Gott einfach nur ungerecht behandelt. Und es macht die Not nur noch größer, denn Gott ist dem unbedingt wichtig, nach wie vor. Und er kommt an die Grenze, auch was sein Gottvertrauen, sein Gottverständnis angeht. Und dann hält Hiob es nicht mehr aus. Zuerst redet er noch mit den Freunden, aber die reden deswegen elendlange Gesprächsgänge, wo es aneinander vorbeigeht. Hiob fängt an, mehr und mehr weniger mit den Freunden zu reden, als vielmehr sich direkt an Gott zu richten. Und er klagt ihm sein Leid. Er kann gar nicht genug klagen. Und unser Predigttext hat das ansatzweise deutlich gemacht. Er tut das bis an die Grenze des Anständigen hinaus. Gott, sagt er in Hiob 14, ich sage das mal in meinen Worten: Mann, du hast jedem Menschen seine Zeit, Anfang und Ende bemessen. Und keiner ist absolut rein, absolut unschuldig. Keiner von uns hier. Aber so übel, wie du mir mitspielst, so schlecht bin ich doch auf keinen Fall. Lass mich doch wenigstens in Ruhe. Lass mich doch bitte wenigstens in Ruhe sterben und quäle mich nicht noch ohne Ende. An anderer Stelle wirft er Gott sogar vor, direkt vor, ungerecht zu sein. Und er sagt: Gott, rede mit mir. Erkläre dich. Er fordert ihn heraus. Man könnte es sogar so formulieren: Versteck dich doch nicht feige da an deinem Himmel, sondern antworte mir doch endlich, was das ist hier und was das soll. Und am Ende macht Gott genau das. Er redet mit Hiob. aus dem Wettersturm heraus, heißt es. Also mit seiner ganzen Schöpferherrlichkeit und Macht. Und es wird auch da deutlich, Schuld ist überhaupt nicht das Problem von Hiob. Aber Gott macht Hiob deutlich, Hiob, du verstehst doch die Zusammenhänge, die hinter all dem stecken, überhaupt nicht. Du verstehst doch schon die Größe und die wunderbaren Zusammenhänge der Schöpfung überhaupt nicht, der Natur, des Universums. Das kriegst du doch überhaupt nicht auf die Reihe, das blickst du doch überhaupt nicht. Und auch das, was hinter deinem Schicksal steckt, verstehst du nicht. Die Zusammenhänge kriegst du nicht mit. Und ja, die Moral von der Geschichte? Klag vor Gott bloß niemals nicht? Dann macht er dich klein. Nein. Ganz im Gegenteil. Gott macht Hiob selbst deutlich, dass er bei weitem zwar nicht alles versteht, aber er wirft ihm nicht vor, dass er sich mit seiner Klage an Gott gewandt hat. Dass er sich für gerechter als Gott hielt, das spricht Gott doch direkt an, dass das irgendwie nicht hinhaut. Aber er macht ihm nicht zum Vorwurf, dass er so deutlich geklagt hat. Er lobt Hiob sogar dafür, dass er in seiner Not, mit seinem ganzen Nichtverstehen, mit seiner ganzen Klage immer noch gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In aller Klage schreit er das Gott schier entgegen. Wie wichtig. Wie wichtig auch heute. Ich muss mein Nichtverstehen und mein Zweifeln und Verzweifeln nicht runterschlucken. Ich darf es Gott entgegenschreien. Es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, was ich nicht verstehe, was wir nicht verstehen, was wir nicht erklären und zuordnen können. Aber, und das macht Gott ganz deutlich, immer wieder in der Bibel, hier bei Hiob und dann auch durch Jesus, immer wieder deutlich. Auch durch sein Kreuz, durch Jesu Kreuz und durch sein Auferstehen. Es gibt Phasen, wo wir nichts verstehen, wo uns alles aus der Hand gleitet. Aber Gott gleitet unser Schicksal, unser Leben und auch unsere Welt nicht aus der Hand, selbst wenn es dreimal so aussieht. Auch und gerade, wo du nichts mehr siehst und wo du nichts mehr verstehst. Und Hiob? Wie reagiert Hiob darauf? Hiob hat zum Schluss keine Antwort auf sein Gott entgegengeschleudertes Warum bekommen. Aber er erfährt in dieser Begegnung mit Gott, mitten im Leid, in der Begegnung mit Gott, im Gebet, in der Klage, erfährt er Gott als einen, der ihn nicht lässt, der ihn hält, der ihn festhält, und zwar auch da, wo er gar nichts mehr versteht, in den tiefsten Tiefen des Leides. Hallo, wie geht's? Alles klar? Ich kann nicht klagen. Doch, ich kann klagen. Ich darf klagen, wo es nötig ist, wo ich nichts mehr verstehe, zweifle und verzweifle. Da ist nicht nur Hiob. Wir haben von einem Psalm, den Psalm 69, gebetet. Es gibt so viele Klagepsalmen in der Bibel, in den 150 Psalmen, wo Menschen genau das machen, wo sie es herausschreien, was sie nicht mehr verstehen und uns damit zeigen, ja, Gott hält das aus. Ich habe nicht nur eine Adresse für meinen Dank, ich habe auch eine Adresse für meine Klage. Und deshalb nehme ich kein Blatt vor den Mund, deswegen nehme ich kein Blatt vor das Herz, sondern schütte ihm mein Herz aus. Ich möchte Ihnen zum Schluss eine Geschichte erzählen, die ich an anderer Stelle schon erzählt habe, aber sie ist mir so wichtig, dass man sie auch mehr als einmal erzählen kann, so wie man auch ein gutes Musikstück mehr als einmal spielen kann. Ein Kollege hat mir erzählt, er hatte während eines Vortrages den Eindruck, dass er den Menschen, er hat über Gott geredet, mal so einen Moment Zeit geben sollte, Gott zu vergeben. Für das, was er getan oder nicht getan hat. Er fügte vorsichtig hinzu, naja, vielleicht hat Gott nicht wirklich unbedingt etwas falsch gemacht. Aber das ist ja genau unser Problem. Wir haben das Gefühl, Gott hat etwas gemacht oder nicht gemacht, hat etwas falsch gemacht. Und dann beginnt das in uns zu faulen und zu grollen. Und dann macht das unsere Beziehung zu Gott kaputt und wir fangen an, uns von Gott abzuwenden. Klagen dürfen heißt, ich darf mich Gott zuwenden mit meiner Klage, aber mich mit meiner Klage ihm zuwenden. Wenn wir in unserem Groll uns Gott gegenüber zuwenden, dann, so sagte er, kann der Gott, den ich durch Jesus Christus kennenlerne und in der Bibel sehe, sehr wohl damit umgehen und damit fertig werden mit meiner Klage. Und das ist der Grund, warum es in der Bibel so viele Klagepsalmen gibt, wo Beter wissen, dass sie mit ihrer Not und auch mit ihrem Nichtverstehen bedingungslos zu Gott kommen können. Ein Jahr später, erzählt der Kollege dann, traf er auf der Straße eine Frau, die sprach ihm an: Sie sind doch der Pfarrer, der da über Gott und die Sache damals geredet. Ja, stimmt, da war ich. Ich möchte Ihnen danken, sagte sie. Ich möchte Ihnen danken für diese paar Minuten der Offenheit gegenüber Gott. Das hat meine Beziehung zu Gott revolutioniert. Ich konnte endlich mal alles wirklich rauslassen, was mich schon so lange Zeit gequält hat. Und das hat mich im wahrsten Sinne des Wortes geöffnet für Gott. Und ja, danke. Wenn Sie morgen aufwachen, wenn ihr abends schlafen geht, wenn ihr vielleicht nachts wach liegt und die Gedanken spazieren gehen, der Schlaf nicht kommen will. Vielleicht sagen Sie dann: Ach, ich brauche nicht klagen, ich bin dankbar. Ach Gott, danke für das und das, was gut läuft. Vielleicht liegen Sie auch wach oder die Gedanken kommen und Sie sagen: Ach, ich brauche nicht klagen. Aber ich möchte dich für den und für die bitten, denen geht's gerade richtig dreckig. Und ich möchte dich für die Situation und die Menschen in der und der Region, in dem Land bitten. Da ist so viel Leid. Aber vielleicht sagt ihr auch mit Hiob: Nein, Gott, gar nichts ist klar. Ich kann nicht genug klagen. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich verstehe die Welt und ich verstehe auch dich nicht mehr. Dann nehmen Sie kein Blatt vor den Mund. Dann schütte ihm dein Herz aus. Wir können. Wir dürfen klagen, unser Herz ausschütten. Und er hört. Und er ist da. Gott ist da, auch wenn wir gerade genau das Gegenteil empfinden. Und er hält dich. In allem. Trotz allem. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, wo Gott uns in den tiefsten Tiefen, auch in Kreuzessituationen noch zeigt, er ist da. Amen.